Hallo, und da sind wir wieder zurück in der Miniserie Learning From, die eingebettet in den Hurra-Hurra-Podcast der Burg erscheint. Die Burg, für alle, die sie nicht kennen, ist die Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle und ich bin Christian Zöllner und lehre dort im Industriedesign. In dem Podcast hier beschäftige ich mich vor allem mit den Fragen der Design-Ausbildung, Design-Education, wie studiert man, wie lernt man, wie vermittelt man das vor allen Dingen. Und in dieser kleinen Miniserie geht es aber ein bisschen mehr darum, wie Gestaltung in ländlichen Räumen wirkt und was es bedarf, damit die das auch tun kann. Und dazu spreche ich mit vielen Leuten und in dieser Folge spreche ich mit Claudia Munschek. Freue ich mich sehr drüber. Claudia ist Architektin und hat Stadtentwicklung in Dresden studiert und als Teil des Sächsischen Zentrums für Kultur und Kreativwirtschaft berät sie Akteure, Menschen der Kreativwirtschaft, vor allen Dingen in den ländlichen Räumen außerhalb der großen Städte. Und deswegen weiß sie sehr gut, wie die Situation für Designer und Designerinnen in diesen Gegenden ist. Außerdem, das ist eigentlich ziemlich cool, war sie Vorständin der Stiftung Haus Schminke, dem schönsten Wohnhaus der Moderne, wie sie gerne betont, was übrigens auch nicht in einer Metropole liegt, sondern im sächsischen Löbau. Und sie ist Musikerin, tausendfach unterwegs, ein wirklicher Wirbelwind und weiß einfach umfänglich Bescheid. Wir sitzen ziemlich spät abends in meinem Büro, haben mal auf Record gedrückt und in diesem ersten Teil des Gesprächs geht es vor allen Dingen um die Herausforderungen und Rahmenbedingungen für Kreativwirtschaft auf dem Land. Und es geht um Solo-Selbstständigkeit und die Vorteile von Kollektiven und wie wichtig es ist, gute Strukturen aufzubauen und Design als Wertschöpfungsfaktor zu begreifen. Also nicht, dass wir als Designerinnen und Designer das machen, sondern tatsächlich die Disziplinen, mit denen wir zusammenarbeiten. Einiges verlinken wir in den Shownotes, also schaut da gerne mal runter und dann geht's jetzt mal los mit dem ersten Teil. Viel Spaß! Wie beschreibst du deine Rolle als Beraterin in den ländlichen Räumen? Was tust du da?
Das ist vor allen Dingen eine sehr aufsuchende Beratung, würde ich es nennen. Also so sind wir auch in das Projekt gestartet, denn das Projekt, für das ich arbeite, wurde initiiert von Großstadtverbänden eigentlich. Ne? Die wussten, dass da viel los ist. Also statistisch sitzen 50% der Kreativen in Sachsen im ländlichen Raum, also abseits von Chemnitz, Dresden, Leipzig. Das heißt, die sind da irgendwo. Und wir sind damals wirklich so gestartet, dass wir versucht haben, Anlässe zu schaffen, die an Orten aufzusuchen, wo die eh schon sind. Ne? Das gibt's auch im ländlichen Raum, Gott sei Dank, wo die sich treffen, in den Clubs, in den soziokulturellen Zentren auch häufig. Da halt hinzugehen und zu gucken, wer ist schon dort, die mit ins Boot zu holen und zu sagen, ey, was sind gerade eure Themen, lasst uns das mal irgendwie thematisch beackern. Das war so der Start. Mittlerweile ist es so, dass die uns ja auch wirklich anschreiben, Gott sei Dank auch vermehrt. Wir haben immer noch natürlich die Aufgabe, immer noch sichtbar zu machen, was eigentlich unser Angebot ist, weil viele Kreative im ländlichen Raum, habe ich so das Gefühl, die haben so auch ein gutes, stabiles Netzwerk, wo es gut funktioniert und kriegen manchmal auch so überregionale Angebote nicht so stark mit wie Großstädter, die einfach in ihrem Netzwerk ständig konfrontiert sind mit diesem Informationsfluss, der eben so durch die Szene wabert. Die Szene ist im ländlichen Raum viel sozusagen dezentraler organisiert. Und deswegen versuchen wir, diese Knotenpunkte anzugehen, glaube ich. Und da treffen wir die dann.
Bevor wir darauf kommen, was die Themen sind von den Kreativen, und vielleicht müssen wir die Kreative nochmal auseinanderklabustern, was qualifiziert dich denn eigentlich, diese Leute zu beraten? Das ist jetzt so eine biografische Frage, wo du so ein bisschen erzählen musst, warum du das kannst.
Wie heißt denn dieses Syndrom? Dass man in einem Job arbeitet, wo man die ganze Zeit denkt, man fliegt auf.
Imposter-Syndrom. Sorry, genau. Darüber reden wir nicht. Bitte nicht darüber
Stimmt
sprechen.
Also ich meine, dass mir das nicht eingefallen ist. Das zeigt ja schon, dass ich es offensichtlich nicht habe. Du dagegen wohl schon. Ich glaube, es gibt so zwei Sachen, die, glaube ich, dafür eine gute Grundlage sind. Also ich glaube, ich bin auch nicht die Einzige, die dazu befähigt ist, Gott sei Dank. Und wir haben ja mittlerweile auch echt einen Mitarbeiterinnenstamm aufbauen dürfen, der einfach mal zeigt, wie vielgestaltig auch deine Herkunft sein kann. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal eine große Szene-Affinität. Also ich finde einfach unglaublich cool, was die da alle tun und will dabei unterstützen, dass das klappt und dass die vor allen Dingen aus den Projekten mindestens mit einer schwarzen Null rausgehen, wenn nicht sogar noch mit einem Gewinn, weil natürlich Kreative intrinsisch motiviert arbeiten und deswegen auch häufig nicht auf das Geld gucken. Gerade die anfangen, aber das ist auch nicht schlimm, weil das erzeugt meistens die spannendsten Projekte, muss ich offen sagen. Und das andere Thema ist natürlich, ich bin selber aus dem Business, also ich habe 13 Jahre als selbstständige Architektin gearbeitet und weiß, was da los ist und habe vor allen Dingen ja vorrangig Kreativorte betreut, wie man sagen würde, oder so dritte Orte, soziokulturelle Orte, Clubs. Also es sind genau die Orte gewesen, wo dieser Clash zwischen, ich will was Innovatives, Cooles machen, was sogar noch einen Mehrwert hat für die Gesellschaft, mit so Themen wie Baurecht, Stellplatznachweis, Schallschutznachweis, ist ein Club ein Kulturort und so, das ploppte da alles auf. Und das, glaube ich, also diese Schnittstellensicht macht mich da vielleicht ein bisschen befähigt als Übersetzerin in dem Prozess. Und das machen wir auch tatsächlich ganz viel, dass wir versuchen zu übersetzen, Angst zu nehmen davor, sich mal in so eine Struktur reinzudenken, in so eine Förderrichtlinie reinzudenken, sich auch mal in den Förderer reinzudenken, ne, der ja seltenst nachvollziehen kann, wie Kreative arbeiten, weil sonst wäre er selber einer geworden. Mhm. Umgekehrt wären die Kreativen selbst vielleicht Buchhalter geworden oder Buchhalterinnen, wenn sie darauf Bock hätten. Also das sind einfach unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen. Und da braucht es ein Schnittstellenmanagement. Und das habe ich als Architektin immer schon gelebt sozusagen. Also das war so ein typischer Fall. Ich selber bin Clubgängerin, komme selber aus der Kreativbranche. Der Clubbesitzer ist ein mir nahestehender Kollege und sagt hier, wie kriege ich denn jetzt hier den Stellplatznachweis hin?
Was ist denn ein Stellplatznachweis?
Ein Stellplatznachweis bedeutet, dass du angemessen an der Zahl von Besucherinnen in deinem Club eine gewisse Anzahl an Autostellplätzen nachweisen musst.
Hä, muss man das?
Okay, also mittlerweile, es gibt Novellierungen und das ist ja auch das Wichtige, dass wir auch als Kreative da auch in diesen Verwaltungsprozessen als Gestalterin mitbleiben. Ne? Also dass wir da denen eigentlich helfen, dabei mal die Gesetze anzupassen an die aktuellen
Finger Bedarfe. Finger aus dem Arsch, ne, zu ziehen,
ja. Naja, das könnte man jetzt so salopp sagen, das würde ich jetzt noch nie sagen, weil es ist ja auch ein Lernprozess, sowohl für die als auch für uns, und es braucht auch Regeln, ne? Na klar, du kannst nie irgendwie, aber wir müssen auch die Regeln, die es mal gab, irgendwie vor 30 Jahren, wo jeder noch irgendwie alleine mit seinem Auto auf Arbeit gefahren ist, anpassen an das, was jetzt passiert. Und wir wissen ja alle, dass es eine Generation gibt, wo wesentlich weniger Leute einen Führerschein machen, zum Beispiel, als noch in der Generation davor. Also, und da immer wieder so als Kreativer mit dem Blick auch für die Kreativen, aber auch für die Verwaltungsprozesse reinzugehen, das ist, glaube ich, eine coole Schnittstelle, die wir hoffentlich erfüllen. Und ich habe mittlerweile echt einen ziemlich guten Überblick über zur Verfügung stehende Förderoptionen. Mhm. Und das ist was ein Kreativer sich bitte nicht alleine antun sollte, sich da reinzudenken. Also der schönste Fall ist, dass Leute mit Ideen zu uns kommen und wir gemeinsam schauen, was ist der Finanzierungsumfang, wo willst du eigentlich hin und ist dieses oder jenes Förderprogramm für dich denn wirklich sinnvoll? Denn ich kenne das aus dem eigenen Erleben, weil ich selber ja auch eine Zeit lang für für eine Stiftung gearbeitet habe, wo wir auch viel in diesem ganzen Antragsbusiness im Kulturbereich unterwegs waren.
Stiftung Hausschminke.
Ja.
In Löbau.
Genau, das schönste Haus der Welt übrigens.
Ist es so?
Natürlich. Also okay. Ansonsten gerne Leserbriefe an mich, weil das soll mir erstmal jemand beweisen.
Dass es ein schöneres Haus gibt
als das Haus. Dass es ein schöneres Haus gibt als das Haus Schminke. Mhm. Es ist auf jeden Fall angeblich eins der vier wichtigsten Wohnhäuser der klassischen Moderne weltweit. Und das ist im ländlichen Raum in Löbau, was uns überleitet ja fast schon zu unserem Thema. Genau, aber da haben wir das geübt sozusagen. Mhm. Und man muss es selber eigentlich erlebt haben, was es bedeutet, so einen Antrag zu stellen, um das, glaube ich, auch gut weitergeben zu können.
Ja, auf jeden Fall. Die Themen, mit denen du mit den Kreativen in den ländlichen Räumen sprichst, klingt jetzt erstmal nach viel ökonomischen Sachen. Ist es hauptsächlich eigentlich Wirtschaftsberatung, die du da machst?
Also ich sitze ja hier als Angestellte eines Wirtschaftsverbands, des Landesverbands der Sächsischen Kultur und der Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen, so ist die richtige Bezeichnung. Und wir sind ein nicht gemeinnütziger Wirtschaftsverband, wie zum Beispiel auch so der Landesverband der Tourismuswirtschaft. Ne? Mhm. Also das sind Verbände, die für eine Branche, die privatwirtschaftlich aufgestellt ist, unterwegs sind. Eigentlich wie eine Handwerkskammer.
Ein Lobbyverband. Oder
ein Lobbyverband, genau. Also wir sind als Lobbyverband gestartet, als Lobbyvertretung für die Branche. Und die Herausforderung ist, dass die meistens selber gar nicht weiß, dass sie wirtschaftspolitisch erfasst wird. Also dass es tatsächlich dazu eine Statistik gibt, Erhebungen. Und liebe Kreative, ihr da draußen, ihr seid viel, viel mehr, als ihr glaubt. Ich weiß gar nicht, wie die letzten Monitoringberichte jetzt waren für den Bund, aber wir sind ungefähr bei 1,8 Millionen beschäftigt in dem Bereich und das ist einfach mal eine richtige Größe. Und in Sachsen alleine sprechen wir über 80.000 Beschäftigte. Das sind mehr als in der Automobilindustrie und das sind Zahlen, wo ich sagen muss, okay, wie vergeben wir denn das Geld, was wir für wirtschaftsfördernde Prozesse zur Verfügung stellen, wie vergeben wir das denn? Weil wir reden hier eben nicht über Kulturakteure, die in einer gemeinnützigen Struktur organisiert sind, die an Kulturfördertöpfe rankommt, die sowieso immer völlig unterbelichtet sind, obwohl sie so eine wichtige Transformationsfunktion haben. Sondern wir sprechen über Unternehmen, die bieten Gewerberäume, die zahlen Steuern, die
beauftragen andere Gewerke.
Beauftragen andere Gewerke. Und vor allen Dingen, das ist eben das, was mich immer so fasziniert an der Szene und was mir so Spaß macht, die sorgen dafür, dass wirklich auch eine höhere Wertschöpfung in anderen Branchen entsteht. Klassiker ist darstellende Kunst und Tourismus zum Beispiel. Wenn du irgendwo ein tolles Straßentheaterfestival hast, ist die Stadt voll. Mhm. Görlitz, Viadea ist ein Beispiel, was ich immer gerne plakativ bringe, weil das kennen viele in Sachsen. Das gibt es natürlich auch in Westsachsen. Also Kultur ist ein Wirtschaftsmotor und ich finde eigentlich die Unterscheidung mittlerweile schwierig, weil Kultur ganz häufig einfach so eine Brücke schlagen kann, zu neuen Technologien, zu neuen Sichtweisen, zu einer Weltoffenheit. Da kommst du einfach mal mit. Du wirst mit Sachen konfrontiert, die du in deinem normalen Alltag, ne, den du so hast, gerade im ländlichen Raum, ne, gehst früh schön deinen Kaffee trinken auf der Terrasse, dann machst du irgendwas Handwerkliches. Also du wirst ja selten anders als in der Stadt mit wirklichen anderen Welten konfrontiert. Und da kann Kultur eine ganz wichtige Brücke sein. Und Regionen, die das so leben, die sind ja auch erfolgreich. Das ist ja spannend. Also wenn eine Region auch auf solche Impulse setzt, dann passiert da richtig was in der Wertschöpfung. Und da sind wir wieder beim Geld und bei der schwarzen Null.
Ich muss dann auf diese Zahl hin, dass dieser 80 Millionen Menschen in Sachsen in der Kreativwirtschaft arbeiten.
80 Millionen, geil.
Ja, nein, aber das...
Also in echt sind alle ja
kreativ. Aber die... Da bin ich nicht so firm mit den Zahlen. Aber ich denke mir immer so, oder anders, ich kenne das und ich nutze dieses Argument auch oft, denke mir so, ey, wir sind viele. Hey, wir sind eine Power. Aber sind wir im Endeffekt aber auch wirklich so eine Power? Weil ich denke mir so, von den 80.000, also was verdient ein Mensch in der Automobilindustrie hinsichtlich der schwarzen Zahlen? Oder andersrum, die Summe der 80.000 Menschen, die in der Automobilindustrie arbeiten, versus 80.000 Menschen, die in der Kultur- und Kreativwirtschaft arbeiten, haben noch die... in der Automobilindustrie doch eigentlich netto mehr übrig. Ne? Also so, wir sind zwar viele, aber haben wir, ne, also oder andersrum, ist es vielleicht doch der falsche Indikator, sondern es geht vielleicht doch mehr um andere Faktoren, als was die am Ende übrig haben.
Also man darf sich ja fragen, warum haben die so viel am Ende übrig? Und wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel in der Automobilbranche subventioniert wird, aus dem immer wiederkehrenden Argument, wir sichern hier Arbeitsplätze, und in welchen Höhen dort, ne, Dinge passieren.
Ja.
Und das ist ja das, was wir versuchen immer wieder zu betonen. Wir sprechen eben nicht über Menschen, die in einer öffentlichen Institution den ganzen Tag machen, was sie wollen. Und das passiert oft genug auch in der Privatwirtschaft, gerade in großen Betrieben, Konzernen, ja. Ne, wo man wirklich, also wir alle wissen, dass in solchen großen Strukturen auch immer Platz ist für Däumchen drehen. Nicht nur in der Verwaltung, das geht auch in der Privatwirtschaft. Und deswegen glaube ich, dass... die Frage, die wir uns ja stellen müssen, in welche Unternehmen investieren wir? Investieren wir in ein Medienunternehmen, das sich darum kümmert, dass Kinder altersgerecht praktisch mit anderen Sprachen konfrontiert werden und dadurch einen Lerneffekt haben, der mit einem Lehrbuch nicht zu schaffen ist? Und wir sorgen dafür, dass die sich in einem interdisziplinären Team mit Lehrerinnen, mit Schülern, mit Eltern dazu auseinandersetzen, wie das Ding wirklich in die Anwendung kommt und nicht nur irgendwie gebaut wird, weil es irgendjemand einen Auftrag gibt, sondern man denkt durch diese ganzen Nachhaltigkeitsprozesse mit. Und das ist was Typisches in der Kreativwirtschaft, weil sich da häufig Geschäftsmodelle entwickeln, die aus der intrinsischen Motivation eines Einzelakteurs, der irgendwas sieht, ne? Also da gibt es einen Bedarf, das kann alles Mögliche sein. Und daraus entwickelt er sozusagen ein Konstrukt. Und wo sich das dann wirklich am Ende hin verzweigt, ist unheimlich spannend. Und das sind ähnliche Effekte, wie wir damals hatten in der Hochindustrialisierung, als sich sowas entwickelt hat wie Automobilindustrie. Das war auch nur ein Effekt von technologischen Innovationsprozessen. Und das fahren wir jetzt gerade, glaube ich, mit einer anderen Basis, weil wir haben jetzt Internet und so und wissensbasierte Technologien, die nochmal anders funktionieren. Aber die eben in Wertschöpfungsketten zu überführen und in eine Produktivität, das wäre jetzt aus meiner Sicht die Aufgabe der Wirtschaftsförderung, anstatt tradierte und leider Gottes, wie wir an vielen Stellen sehen, überholte Geschäftsmodelle weiter am Laufen zu halten, weil es halt das ist, was wir so kennen.
Aber da frage ich doch mal ganz konkret, Richtung Faktoren, die es jungen Kreativen, und ich mache jetzt mal den, ich bin ja Designer und Designlehrender und nehme jetzt mal, sieh es mir nach, dass ich mal die verschiedenen Spektren so ein bisschen vernachlässige und eigentlich mehr aufs Design raus will. Und jetzt sprichst du von einer neuen oder einer anderen Form der Wirtschaftsförderung. Wie könnte denn die Designbranche gerade, oder die Designerinnen und Designer, die ja in, naja, was ist das denn das für eine Struktur? Das sind ja selten große Studios. Ne? Wir reden ja hier von teils Solo-Selbstständigen, zwei, drei, vielleicht Kollektive, sowas. Ne? Wie können denn die anders und besser gefördert werden und mit dem Ziel, ihre Beiträge zur Wertschöpfung, weil it's the economy stupid, besser beitragen zu können? Also wie würdest du denn jetzt mal so als erfahrene Beraterin von Menschen on ground, die wirklich, du kennst ja die Themen, wie müsste eigentlich die Struktur sich ändern, damit die besser ausgestattet, strukturell, bla bla bla, was man eben mit so einer Wirtschaftsförderung halt macht? Sorry, da fehlt mir jetzt, manchmal kriegt die Fragen nicht zu Ende stellen.
Ja, weil es eben auch so komplex ist. Das ist ja das. Also es gibt ja nicht irgendwie das eine Ding, was man machen kann, und dann kommen irgendwie 1000 kreative Designer irgendwie an und machen die Stadt
schick. Fürchterlich.
Das ist ja der Klassiker, und da kriegen wir tatsächlich auch Anfragen. Natürlich kommen Leute auf uns zu und sagen, Mensch, ihr seid doch hier die mit dem Zugriff auf die 80.000 Kreativen. Ich habe ja so eine leerstehende Fabrik. Die könnten jetzt ja rein. Wahnsinn, wie toll. Also das ist nicht so einfach. Also da gibt es eigentlich mehrere Dinge, glaube ich, die man bieten kann. Da wird sich vielleicht auch gerade im Designbereich, da ist es tatsächlich auch ganz interessant und auch sehr, sehr haptisch spürbar, weil Design immer schon eine wichtige Rolle gespielt hat, auch im ländlichen Raum, weil wir ganz häufig über Alltagsdesign sprechen. Es musste handhabbar sein, es musste haltbar sein, es musste nachhaltig wiederverwendbar sein, alleine wie im ländlichen Raum immer gebaut wurde, ne? Also das ist das, was wir jetzt wieder proklamieren, also Massivbau, Lehmverputzung, Lehmputz, oh Gott, bitte, das ist peinlich. Also Lehmputz, du weißt, was ich meine. Also, dass wir wirklich wieder auf so traditionelle, wirklich gewachsene Techniken zurückgehen, die sich ja auch, also Design heißt ja wirklich Kreislauf, Transformation, und das so spannend zu denken. Und das muss sozusagen das System bieten, in dem sich Designerinnen wohlfühlen, glaube ich. Und das ist das Interessante. Ich glaube, es muss Räume geben, die eigentlich überhaupt nicht festgelegt sind. Und das ist das Schwierige auch für die Politik oder für die Ansiedlungswirtschaft. Du musst Rahmenbedingungen schaffen, in denen, und jetzt zitiere ich Peter Kruse, in denen Kreativität emergieren kann. Ich kann nicht sagen, hier werde kreativ, sondern ich kann nur einen Raum schaffen, in dem diese Kreativität emergiert. Und das passiert vor allen Dingen, glaube ich, an den Schnittstellen, dort, wo es crasht, dort, wo irgendwie Sachen aufeinanderprallen. Dort entsteht ja dieser Wille von Menschen zu gestalten. Und diese Adresse muss man auch schaffen.
Also durch Begegnungen zum Beispiel. Genau, das heißt, die Aufgabe einer guten Wirtschaftsförderung von Designerinnen und Designern würde bedeuten, in Fokus ländliche Räume, darum geht es mir ja, Räume aufzumachen, Räume niederschwellig und bereitzustellen, in denen Kontakt, interdisziplinärer, Phrasenschwein, cross-sektoraler Kontakt ermöglicht oder forciert wird. Ne? Also vielleicht muss man das auch einfach ein bisschen pushen.
So. Das glaube ich, das muss begleitet werden, weil es passiert auch nicht von alleine. Und gerade in diesem hochagilen und häufig solo-selbstständig organisierten Bereich des Designs musst du auch irgendwie Modelle bauen, wo die Leute nicht sich selbst aufgeben. Also wir haben leider schon viele sehr intrinsisch motivierte Akteurinnen gesehen, die sich selber verbrannt haben. Das ist eine große Warnung einfach. Man sollte immer bei Sachen, die größer werden, versuchen, sich ein gutes, stabiles Netzwerk aufzubauen. Wir beide wissen, wovon wir reden. Und also wenn man selber verrückt ist, sollte man sich jemanden suchen, der gerne nicht so ganz so verrückt ist zum Beispiel. Und dass man einfach versucht, auch Netzwerke zu bauen, das gehört für mich aber auch zu diesen Rahmenbedingungen, Thema dazu, dass man es schafft, wirklich auch einen Zugang zu einem Netzwerk zu haben. Also ich hatte es zum Beispiel bei den Beratungen für dieses Projekt in Görlitz mit den Probewohnerinnen. Du erinnerst dich vielleicht, ne? Da konnten Leute für kein Geld.
Lorenz irgendwie gemacht hatte, ne?
Genau, das hat damit gestemmt, aber das lief über das Rauminstitut, das Institut für Raumentwicklung. Und jetzt habe ich bestimmt das nicht richtig ausgesprochen, das ÖBZA. Auf jeden Fall haben die ja die coole Idee gehabt, dass Leute da praktisch kostenlos die Stadt mal testen können. Genau. Und für die, da hatte ich auch einige in der Beratung, war das zwar cool mit dem kostenlosen Wohnraum und auch noch irgendwie Arbeitsraum, aber das Wichtigste war, wo ist hier die Szene?
Ja.
Wo komme ich hier hin? Wo kann ich jemanden finden? Und Designerinnen brauchen Auftraggeber und brauchen andere Leute, die sagen, dort ist gerade mein Bedarf, weil die Designer untereinander werden sich wahrscheinlich gegenseitig nicht bezahlen. Also das ist, man muss sich aus seinem eigenen System rausbewegen und dort liegen die Aufträge.
Aber brauchen Auftraggeber, da würde ich noch mal kurz dranbleiben, ne? Weil wenn wir jetzt sagen...
Oder wollen Aufträge geben, die können das auch nicht alles alleine machen.
Beides. Ja, ne, genau, aber ich meine, jetzt noch mal auf die Frage zurück, wie würde denn eine Wirtschaftsförderung sozusagen funktionieren? Haben wir jetzt diesen Space, ne? Aber es ist ja immer noch, so der Kunst der Kunst wegen ist ja eigentlich Käse. Also du hast es ganz klar, die brauchen Aufträge, ne? Design ist, Hilfsdisziplin, das darf man gar nicht so laut sagen, aber das ist so eine Sache.
Sagt man das so?
Keine Ahnung, ist vielleicht falsch, aber ich meine...
Sagt der Design-Prof übrigens, liebes Publikum.
Nein, aber mir ist natürlich das Innovationspotenzial und die Leistung von Design, die kann man gar nicht genug, wie sagt man denn, unterschätzen, I don't know. Ne? Aber aber oft wird es erst dann richtig cool, wenn man es mit jemandem macht, wenn man klare Leitlinien hat, an denen man sich reiben kann, wo ein Rahmen, in den man schwingen kann, bis die ganze Bude wackelt. Ne? So, das ist doch der große Spaß. Und jetzt ist aber die Frage die, müsste nicht eigentlich eher die Wirtschaftsförderung dahingehend die anderen, also die Auftraggeber viel mehr dafür sensibilisieren, dass oder die Wertschöpfung durch Design auch im ländlichen Raum durchaus abbildbar ist. Ne? Also dass da so die, vielleicht brauchen ja gar nicht wir die Unterstützung, sondern doch wieder die anderen, damit sie sich uns in gewisser Weise leisten können. Ich kann noch nicht mal für ganz Ostdeutschland sprechen. Jetzt sitzen wir hier in Sachsen, du bist in Sachsen, ich bin in Sachsen. Das ist so ein bisschen so das Case. Aber ist ja im ländlichen Raum dafür gar keine Kohle da, irgendwie einen Designer oder eine Designerin zu beauftragen. Geschweige denn das Mindset, überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, das zu machen. Das ist ja quasi, ich weiß gar nicht, was man dann denkt. Ach, vielleicht ist das ein blödes Klischee. Schicki, machen wir nicht. Also, vielleicht ist das auch Quatsch, aber vielleicht hast du auch viel bessere Beispiele. Genau.
Es ist natürlich ein total blödes Klischee. Und gerade du, mein lieber Freund Christian Zöllner, solltest doch wissen.
Ja.
Und gerade in unserer Heimat der Oberlausitz ist doch das Design viel gestaltet. Herrnhut.
Bitte, was ist das für ein Beispiel?
Herrnhut ist mit den Herrnhuter Sternen auf jeden Fall ein Unternehmen, was echt viel coolen Scheiß macht, sage ich jetzt mal ganz salopp. Das sollte man wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Brüdergemeinde nicht so sagen. Ja, aber was ich da sehe, wie die ihre Räume gestalten, wie die ihr Werk gestaltet haben, die beauftragen gute Architektinnen, gute Architekten, die... Das ist zum Beispiel für mich so ein Unternehmen, das wirklich cool. Weiß, wie es so. Dann haben wir ein Unternehmen wie Bechstein, der Flügelhersteller, die in Seifernersdorf ihre Produktion haben. Die haben jetzt gerade ziemlich cool einen alten Pennymarkt umgebaut in Seifernersdorf zu einem Konzertraum. Mit irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, das sind so multimediale Geschichten, wo ich mich nicht so gut auskenne. Aber es gibt definitiv eine Auftragslage für gute Designerinnen, auch im ländlichen Raum. Schade ist es, dass die wenig sichtbar sind zum Teil, aber auch wenn ich, oder ich denke jetzt an in Arnsdorf, die Antonia Schwarzmeier zum Beispiel. Natürlich, wir haben viele tolle Leute. Also wir haben, ich könnte jetzt einfach für jeden Ort so weiter erzählen, was da für Leute sitzen, was die für Prozesse gestalten. Es ist halt eine andere Dichte als in der Großstadt, was aber auch ganz normal ist. Ne? Also das ist einfach eine prozentuale Geschichte. Wie viele Leute gehen denn so innovativ und kreativ irgendwie an Aufgabenstellung ran? Das ist nun mal nicht die klassische Durchschnittsbevölkerung. Und das ist auch okay so. Also es wäre schlimm, wenn alle so verrückt wären wie ihr oder wir.
Ja.
Das ist eigentlich so das, wo, glaube ich, die Sichtbarkeit total viel bringt, dass man einfach sagen kann, pass mal auf, du musst jetzt nicht irgendwie den Designer aus Berlin holen, du kannst hier auch mal um die Ecke gehen. Und dafür ist es eben genau das Spannende, diese Räume zu schaffen.
Mhm.
Und wir haben das ja ständig, dass wir irgendwie im ländlichen Raum eine Veranstaltung machen oder selbst in Pirna oder so. Und da treffen Leute aufeinander, die treffen sich sonst einfach nie. Weil sie halt in verschiedenen Stadtteilen in Pirna wohnen und die Wege so weit sind. Selbst in Dresden kannst du ja noch Leute zusammenbringen, die sich noch nie gesehen haben. Also insofern lohnt es immer. Und da ist halt die Frage, was machst du für Veranstaltungen? Und diese klassischen Netzwerkveranstaltungen, die wir so kennen aus den klassischen Formaten, die eben noch ich sage es manchmal sehr despektierlich, zur alten Welt gehören, ne, wo es wo Wert darauf gelegt wird, dass alle im Anzug kommen, dann tauscht man irgendwelche Visitenkarten aus.
Hussen über so Stehtischen.
Hussen über Stehtischen, ja. Und das kann man natürlich so machen, aber man kann sich auch überlegen, okay, wo sind denn gerade die Leute, die wirklich die Themen neu denken? Weil das eine ist die Welt, die verwalten auch viel, das ist auch gut und das, wir brauchen natürlich auch diese ganz beständigen Unternehmen. Aber wir brauchen das, was früher so, was ist früher, oder was eigentlich zu einem unternehmerischen Bewusstsein dazugehört, dass man Sachen wirklich mal komplett neu denkt. Mhm. Und da wird es eben spannend. Und da entstehen halt die Unternehmen, die irgendwann mal vor 20 Jahren als Google entstanden sind oder so. Das sind halt die, die sagen, warte mal, wir denken das ganze Ding jetzt mal ganz anders. Und wir sehen hier eine neue Technologie und setzen die neu um. Das ist ja eigentlich das, was Design macht. In diesem ewigen Kreislauf der Transformation, weil es bleibt einfach nicht stehen, auch wenn natürlich ihr das alle gerne wollt da draußen, ihr lieben Konservativen. Aber abgesehen davon ist doch dieses Transformative im Kreislauf schon begründet. Und die, die aktiv dort mitgehen und das immer wieder mit drehen und mit gestalten, das sind ja die sozusagen, die wir jetzt als Designer
brauchen. Auch dafür, jetzt ist aber die Frage, benennen. Du hast es ja gerade nochmal gesagt, dass es in so einer Wirtschaftsförderung, ne? Also ja. oder eigentlich ja diese Räume braucht, aber dafür braucht es ja auch eine kritische Masse. In dezentralen Regionen, wie den ländlichen Räumen in Sachsen, aber da kann man auch nach Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, irgendwo hingucken, ist es eben nicht so, dass die Teilchen sich so schnell so aneinander schlagen und es dadurch eben zu so einer schnellen Taktung kommt, wo dann eben so eine Unicorn-Innovation wie Google oder sowas heraus erwächst. Ne, das sind alles langsamere, oder anders ist dadurch, wahrscheinlich, dass die Wege so auseinander sind, ist es eben nicht so, dass es so schnell schwingt. Das aktuell, würdest du ja so sagen, sonst wäre es ja irgendwo zu sehen, diese Form der Innovationsleistung. Mhm. Ne? Würdest du sagen, dass es dann schon noch was damit zu tun hat, dass man kann es fördern, aber das rein strukturelle Problem, weiß ich, Demografie, dass es eben viel zu wenig junge Menschen gibt, Überalterung der Gesellschaft. Also wir kommen dem ja gar nicht hinterher. Also kommt man in gewisser Weise vor die Lage oder ist man dann eigentlich immer nur am Nachstopfen? Und vielleicht ist Nachstopfen auch okay, weil was will man sonst machen?
Also ich finde Nachstopfen ja nicht so okay, wie du dir vorstellen kannst. Ja. Weil das, was ist das dann? Also ein Fass ohne Boden, was, also...
Ja, das ist ja immer besser, ich stelle mal so ein paar provokante Fragen.
Naja, das machst du auch zurecht, weil das ist halt das, was ich wirklich so bei den klassischen Branchen empfinde. Da wird nachgestopft, da werden Unternehmensmodelle am Laufen gehalten, die eigentlich so schon längst nicht mehr wirklich tragfähig sind.
Ja, sunken cost.
Und ja. Da, den Crash erleben wir ja auch gerade, ne? Da entsteht ja auch ganz viel Unsicherheit gerade, weil ja genau diese safen Jobs alle wegfallen. Und das ist das, wo ich sagen muss, auch da Kreativwirtschaft relativ weit vorne, nicht natürlich alle, aber das sind ganz viele Akteure dabei, die sagen, wir haben überhaupt keine Angst, die Aufgaben liegen doch auf der Straße, wir sehen sie übrigens die ganze Zeit. Und dann werden Kreative eben zur Auftraggeberin, ne? Also wenn der Designer kommt und sagt, pass mal auf, hier drüben, ich sehe übrigens hier, da müssen wir mal eine Rampe bauen, dass wir dort hochkommen, dass das cool ist mit der Aussicht, dann findet er sicherlich auch einen Umsetzer, der ihm dabei unterstützt. Und da entstehen diese spannenden Wertschöpfungsketten, auch gerade im ländlichen Raum, gerade bei Regionen, die drauf setzen. Und auch da muss ich sagen, gerade Sachsen ist da auch wieder Vorreiter. Kunsthandwerk spielt eine Riesenrolle. Das ist natürlich jetzt nicht so die pure Designgeschichte, ist mir klar. Aber gerade auch Designerinnen und Designer können dort echt gut Geld verdienen in diesem ganzen Themenfeld. Und wir haben mit dem Musikinstrumentenbau einen ganz wichtigen Baustein für Musikwirtschaft im Vogtland sitzen und da geht halt die Post ab teilweise. Ne? Da kommen Orchester aus aller Welt und besuchen die Werkstätten. Die machen das auch gut, die vermarkten sich. Das sind halt alles sehr nischenspezifische Produkte. Und es geht aber ja auch nicht bei dem einzelnen Designer in seinem Netzwerk oder der Designerin darum, dass der irgendwie jetzt 30.000 Leute ernährt wie Opel. Und deswegen, das ist noch der nächste schöne Fakt, sind die, egal ob auf dem Land oder in der Stadt, am Ende resilienter als diese riesigen Tanker. Also ich sehe eigentlich in dieser sehr kleinteiligen Kreativwirtschaft das, was wir in der früheren Industrialisierung hatten mit den ganzen Manufakturen. Und da gab es auch schon so viele wirklich Ideenschmieden. Eigentlich sind es dieselben Modelle, bloß dass die mit was anderem gearbeitet haben. Die hatten Dampfmaschinen und wir versuchen jetzt gerade irgendwie neue Technologien zu finden, wie wir uns mit Strom versorgen. Also das sind die ähnliche Prozesse und neue Kommunikationsmöglichkeiten, neue Rahmenbedingungen. Daraus entsteht neues Tablett voller Produktmöglichkeiten. Und da können wir jetzt gucken, wie machen wir die? Wie stellen wir die her? Wie nachhaltig sind die? Weil wir haben jetzt andere Rahmenbedingungen. Übrigens, wir können nicht mehr so wirtschaften wie in der Hochindustrialisierung, wo ja wirklich die Umwelt ausgezehrt wurde bis zum Get-No. Deswegen bin ich auch wirklich ein Fan davon, um mal zu sagen, Leute, macht es denn wirklich Sinn, Sachen zu fördern, die eigentlich unsere Enkel eher in ihren Lebensfreiheiten beschränken werden? Oder setzen wir nicht wirklich auf nachhaltigere Modelle? Und wer weiß, was alles noch so an Technologien schlummert, wenn man einfach mal die richtigen Leute bezahlen würde?
Ja, oder vielleicht ist es gar keine Technologie.
Und vielleicht ist es auch gar keine Technologie. Vielleicht kriegen sie sich auch mal alle ein und fahren einfach nur noch Fahrrad und müssen den nach Teneriffa fliegen jedes Jahr. Ich weiß es nicht. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Also es ist ja sowieso schon eine Veränderung im Mindset da. Und wie oft hat sich denn das auch schon geändert, wenn man sich das mal überlegt, überhaupt, wie lange die Zeitspanne ist, wo Menschen überhaupt Urlaub haben.
Okay, aber lass uns nicht über Urlaub reden. Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar reden wir ja gerade ganz viel, und das finde ich war richtig und nötig. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas geklärt haben, aber wir haben zumindest viel darüber geredet, wie wichtig diese ökonomischen Faktoren sind und dass die da sind. Ne? Also wichtiges Plädoyer, dass es gibt resiliente Akteurinnen und Akteure, die in den ländlichen Räumen auskömmlich leben und das klappt. Es gibt Leute, die schaffen es. Ne? Und es gibt Leute, die schaffen es Tel Aviv. So ist es nun mal auf der Welt. Ne? Das ist auch okay. Jetzt behaupte ich aber oder mache ich auch die Erfahrung, dass als Designerin oder eben andere Akteure der Kreativwirtschaft nicht nur an dem eigenen auskömmlichen Leben interessiert sind, sondern ja auch ihr Umfeld mitgestalten und ihr ein Euro ins Transformationsschwein und eben in Transformationsprozesse mit reingehen. Wie nimmst du das wahr in deiner Arbeit? Ne? Also die wollen irgendwie ihr Ding machen, die wollen mit ihrer Gestaltung, ne, wie gesagt, die brauchen Auftraggeber, die machen ihr Ding, die arbeiten in den Wertschöpfungsketten, aber die, ich behaupte das, glaube zu sehen, ja, aber die wollen auch mehr, die wollen darüber hinaus noch mehr Impact machen.
Ja, sonst wären sie ja Buchhalter geworden. Also das ist einfach eine intrinsische Motivation, die eine Persönlichkeits, also es ist praktisch eine Eigenschaft dieser Menschen, zu sagen, naja, klar ist es so, aber warum denn eigentlich? Mhm. Und das ist halt eine Persönlichkeitsfrage. Und da ist natürlich egal, ob in der Stadt oder im ländlichen Raum, da liegen genug Themen rum. Ich finde es im ländlichen Raum manchmal sogar noch spannender, weil die Hürden, die du nehmen musst, um ein Thema zu bearbeiten, sind nicht so hoch. Also wenn ich jetzt in eine Stadt komme und sehe, hier, der Platz ist scheiße, da muss ich schon ganz schön lange arbeiten, dass ich irgendwie mal diesen Platz mitgestalten darf. Mit der Dorflinde geht es vielleicht ein wenig einfacher. Und das ist natürlich auch das eine Typfrage. Will ich in so einem kleinen Space gestalten, wo vielleicht gar niemand mitbekommt, wie genial ich bin? Oder will ich auf die große Bühne und muss irgendwie Jonathan Mese-mäßig irgendwie ständig alles durchprovozieren und einen dicken Max machen? Also das ist wirklich so eine Persönlichkeitsfrage, auch bei den Kreativen. Es gibt auch total spannende Projekte, finde ich immer wieder, die so einen kleinen, total tolle, kleine Innovationen setzen, die einfach vor Ort das Leben besser machen und dadurch vielleicht auch einer kleineren Anzahl von Menschen irgendwie das sichtbar machen, was das bringt, aber es bringt trotzdem was. Sorry, ja. Ein bisschen monologisch gerade.
Nee, ich bin mit der Antwort, ich weiß, was du meinst, und ich bin mit der Antwort so ein bisschen unzufrieden, weil ich das auf eine Art von Charakter, ich sag jetzt mal zu reduzieren oder irgendwie das als einen Charakterzug zu nehmen, irgendwie das will ich irgendwie nicht loben. Also da ist so ein, ist das wirklich eine Charakterfrage? Also oder muss man da eine Veranlagung für haben oder ist das eine Sache, die man irgendwie entwickeln kann? Ne, kann man das lernen? Bist du fest davon überzeugt, dass es dafür eine charakterliche Veranlagung braucht? Oder ist das eine, ich sag jetzt mal, etwas, was man entwickeln kann? Eine Einfühlsamkeit für, sagen wir mal so, Mikrokosmos-Prozesse, eine Zugewandtheit für in echt Probleme, die da sind und eben keine Jonathan, bleib mal bei deinem Beispiel, pseudo-großen Meta-Bullshit-Themen. Ne? Also die charakterlich persönliche Grundvoraussetzung für jemanden sein, der oder die in ländlichen Transformationsprozessen gestalterisch einwirkt.
Das war jetzt eine sehr lange Frage. Ich versuche es mal kurz zu sortieren. Also grundsätzlich müssen wir, glaube ich, noch mal kurz klären, also wer alles zur Kreativwirtschaft dazugehört, ist ja nicht automatisch der Typ, über den wir gerade sprechen, der irgendwie ein Thema sieht, das auf der Straße liegt im wahrsten Sinne des Wortes und sich sagt, Mensch, hier müssen wir mal was machen. Also dieses Grundding, hier ist was nicht in Ordnung und hier wollen wir mal was machen und ich gehe lösungsorientiert los, ich stehe halt nicht da und meckere und mache alle anderen dafür verantwortlich, sondern gehe los und entwickle wirklich eine Lösung, ist in meiner Erfahrung, auch gerade aus den letzten Jahren, ich bin viel durch Sachsen gefahren, ist eine Typfrage. Mhm. Und es gibt total coole Leute, die legen los, und es gibt Leute, die regen sich die ganze Zeit auf, wiegeln die ganze Truppe, ne? Gerade in Bürgerbeteiligungsprozessen kann es in die und die Richtung gehen, je nachdem, welche Akteure dort gerade vor Ort die Fahne in der Hand halten dürfen. Mhm. Und wie gesagt, eine Kreativwirtschaft, was da wirtschaftspolitisch erfasst wird, diese 80.000 rennen ja nie wie die Irren durch Sachsen und innovieren die ganze Zeit, sondern auch dort gibt es ja in den einzelnen Unternehmen auch genau die Typen, die die Ideen schmieden, die aber darauf aufpassen, dass die Ideen noch umgesetzt werden. Und das erlebe ich halt immer wieder, dass es am cleversten funktioniert, wenn Leute sehr genau wissen, was sind meine Fähigkeiten, was kann ich gut, was kann ich weniger gut, wo hole ich mir jemanden, der das besser kann. Und auch Buchhaltung kann Spaß machen, habe ich gelernt. Das ist nie was, was man grundsätzlich verteufeln muss. Aber mir macht es trotzdem keinen Spaß. Aber ich kenne Leute, denen macht es Spaß. Voll cool. Sollen die das mal machen? Also ich verstehe die Zahlen, um Gottes Willen. Ne? Mhm. Das ist gar nicht die Frage. Aber ich könnte es auch machen im E-Fall. Aber eben im E-Fall. Mhm. Und jemand, der intrinsisch motiviert ist und das gerne macht, wird es immer besser machen. Genauso wie jemand, der eine Idee entwickelt, die besser entwickeln wird, wenn ihm das einfach in seiner Persönlichkeitsstruktur besser entspricht. Da habe ich echt in den letzten Jahren, und es gibt 16 Persönlichkeitstypen angeblich nach C.G. Jung. Kann ja jeder mal selber überlegen, was er ist. Also es ist, deswegen finde ich das auch gar nicht respektierlich.
Ja, das ist okay.
Das ist einfach okay, viel geiler zu wissen, dass jeder unterschiedlich tickt, weil dann entstehen die coolsten Teams, weil dann fängt man auch nie an, sich Sachen vorzuwerfen.
Ja, und ich glaube, das ist nämlich nochmal ein Plädoyer für diesen Raum, von dem du gerade gesprochen hast. Ne? Diesen, wo dann eben verschiedene, oder anders, klar brauchen Designerinnen und Designer Auftraggeber. Die brauchen aber eben genauso andere Disziplinen, um zu wirken, weil Designer und, also es ist so wie, fällt mir kein gutes Beispiel ein, aber es braucht eben einfach Vielfalt. Und ich glaube, Vielfalt macht, dass Design gut funktioniert. Also einfach Partner aus anderen Ebenen, um gut reagieren zu können, agierend vorzugehen und dann aber in so einem herrlichen Ping-Pong den guten Vorschlag zu machen. Ich finde immer dieses Problemlösen finde ich immer so schwierig, so weil das
die Herausforderungen bewältigen eher,
finde ich. Ja, genau.
Das ist positiv. Und, also das hat auch übrigens Peter Kruse gesagt in diesem legendären Video. Kruse? Na, Peter Kruse ist Unternehmensberater gewesen, vorher Hirnforscher, ist leider schon mit 60 gestorben. Mhm. Und der hat ein Video mal gemacht, wo, oh Gott, ewig her, 2010 oder so, es ging auf YouTube viral damals, war es echt irgendwie so, wissen die 10.000 Klicks oder so. Und das war ein Video, in dem er erklärt hat, also er kam aus der Hirnforschung und hat festgestellt, dass in ein funktionierendes System immer drei Hauptbereiche gehören. Und das ist der Owner, der Broker und der Creator. Mhm. Und der Owner ist sozusagen der Ingenieur, der weiß, wie was geht. Also auch im Gehirn gibt es wohl diese Areale. Mhm. Ich bin keine Hirnforscherin, deswegen weiß ich es nicht. Also wirklich der Owner, der weiß, wie was geht. So, also der Buchhalter, sage ich jetzt mal ganz böse. Aber der ist ja mega wichtig. Und dann gibt es den Broker, das ist der Vertriebler, der rausgeht, der immer abcheckt, wie sind die ganzen Netzwerke. Und dann gibt es den Creator. Und der hinterfragt immer alles. Der sagt immer, warum ist denn das so? Das ist der Störer, der die ganze Zeit nervt. Also so hat es auch Peter Kruse beschrieben. Und wenn die drei aber zusammenarbeiten, und ich empfehle einfach, googelt das Video nach bei YouTube das Video nach, Peter Kruse über Kreativität, ist wirklich empfehlenswert, weil es immer noch spannend ist. Alle Kreativitätsforscher lachen sich wahrscheinlich darüber kaputt. Aber ich fand es so bildlich, einfach wie er das beschrieben hat. Wenn die drei zusammenkommen, entsteht die ganze Zeit in sich selbst hinterfragendes System. Mhm. Und da sind wir auch wieder bei diesem Kreislauf. Also du bist die ganze Zeit dabei, dass die sich immer wieder alle gegenseitig überprüfen, die Prozesse überprüfen, und dadurch entsteht die Agilität, die Transformation ermöglicht. Und der hat eben auch gesagt, also homogene Systeme sind dumme Systeme, und lassen Sie die Störer zu. Und das hat mich damals mega befeuert.
Genau, du hast immer gesagt, heterogene Systeme sind gesunde Systeme.
Genau. Das ist also wie Mischwald. Also ich habe immer in meinen Vorträgen, du kennst es, ich habe immer so, also welche Wälder gehen denn gerade kaputt? Das sind die, die als Monokultur angelegt sind. Und dasselbe sehen wir bei Städten. Ne? Welche Städte funktionieren, welche Städte funktionieren nicht. Bei Stadtvierteln, nicht umsonst haben gerade Plattenbauviertel solche großen soziologischen Probleme, weil die einfach so monokulturell eingestellt sind. Und sobald du anfängst, da so ein bisschen so reinzugehen mit anderen Sachen, also der Mensch ist nicht ausgelegt auf diese ganzen
gerade Linien.
Ich wollte jetzt fast Monogamie sagen. Passt ja in unsere polyamore Gesellschaft. Ihr lieben Jugendlichen da draußen an den Hörgeräten.
Ja, auf meine Frage, wieso haben die Kreativos das Zeug dazu? Du sagst, das ist denen so mitgegeben. Und ich glaube, damit kann ich auch durchaus leben. Ne? Wenn man versucht, ich kenne aus einer anderen Perspektive diese drei Netzwerke, die im Kopf, neuronalen Netzwerke die, oder neuralen Netzwerke, die sozusagen miteinander in Schwingung geraten. Ne? Und wenn da eine Störung drin ist, dann fangen wir an, uns Menschen aufs Spektrum zu verteilen. Ne? Und und das ist total cool. Und ich glaube auch, dass die Kreativos bei dir eben in diesem, du hast das in diesem Creator-Bereich eher störerisch unterwegs sind. Ne? Die sind eben dann eben auch in der Gesamtgesellschaft betrachtet, die. Ne? Und wo die Owner dann eben dann doch die Excel-Freakos sind, die sowas machen und hey, One Love voll für geil. Die Leute.
Voll. Also ich
bin so dankbar für jede Person. Ja.
Total, ich habe so eine Frau im Team, ich bin so froh und die ist noch so cool dazu. Also das kann alles, kann auch eine total coole Menschenkombi sein. Also ja. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Genau, und ich glaube, das ist wichtig, das zu erlernen. Mhm. Zu erkennen, dass, und ich glaube, deswegen sind eben auch reine Kreativbubbles so lame, weil die, also Preaching to the Converted, ne, das macht viel mehr Spaß mit Leuten, ach, so machst du das, ach so, ach, das ist ja interessant, das ist ganz anderer Input. Und erst dann entwickelt sich ja was.
Nicht schlimmer als eine Architektenparty, sage ich da mal. Und ich kenne echt coole Architekten, aber der ganze Raum nur Architekten und Architektinnen habe ich schon erlebt bei so vierten Wischnie. Also ist jetzt nicht die explosivste Party, sag ich mal so. Und das ist auch alles, deswegen ist, also das ist halt das, was wir vorhin auch schon hatten, diese Diversität, die bringt halt die spannenden Themen. Und dann wird der Kreative halt aktiv und fragt sich, muss denn das so sein? Weil wenn da crasht so und dann geht's los und dann wird's spannend. Und das ist halt das, was mir persönlich Spaß macht. Ich selber bin auch nie die beste Entwerferin, nie gewesen als Architektin. Aber mir hat es immer Spaß gemacht, das zu ermöglichen für coole Entwerfer, dass die das machen können. Deswegen auch die Affinität zum Haus Schminke. Also diese Genialität des Hans-Scharoun-Entwurfs, ne, diese ganze Soziologie, die da drin steckt, das gut an Mann zu bringen, das ist halt mein Job. Ich bin halt Vertrieblerin. Ich bin noch nicht mal, ich bin wahrscheinlich eine Brokerin.
Jetzt haben wir viel über die Kreativschaffenden geredet. Du hast aber auch Kontakt zu den Kreativschaffenden Nutzenden. Du hast vorhin schon Herrnhut und die Sterneproduktion und diesen ganzen Kram gesprochen. Hast du so ein paar Räuberpistolen, sage ich jetzt mal, wo du sagst, ah, okay, das war wirklich irre, weil da, die haben sich gar nicht erst getraut, mit einem Kreativwirtschaftler zusammenzuarbeiten, aber es dann begriffen.
Also, da ist so eine meiner Lieblingsstories, ist das Autohaus aus Riesa, das dann, also die hatten wir in einer Innovationswerkstatt, so ein hieß Autohaus. Das Format, ein Autohaus. Ein Autohaus mit einer Unternehmensnachfolge und wir hatten eine Kooperation mit der Handwerkskammer Kreishandwerkerschaft Meißen. Muss man auch erst lernen, dass es da auch Unterschiede gibt. Und die Kreishandwerkerschaft ist auch die Akteursvertretung. Das ist übrigens das, wo wir merken, da macht es uns am meisten Spaß, wenn wir richtig so mit den echten Unternehmen zusammenarbeiten. Ne? Also wenn wir unsere Unternehmen, weil das sind Unternehmen, auch wenn die Kreativen das selber nie so wissen, aber das Finanzamt sieht das anders, ne? Also da seid ihr Unternehmen oder Solo-Selbstständige. Und wenn wir die wieder mit anderen, die haben nämlich ziemlich ähnliche Rahmenbedingungen. Die sind kleinteilig, das Handwerk ist kleinteilig, Tourismus ist kleinteilig und dort war es eben das Autohaus, das ist auch ein kleiner Betrieb, eigentlich in der Größe vergleichbar mit so einer mittelgroßen Agentur. Und die hatten eine Unternehmensnachfolge und es ging praktisch darum, eigentlich, wie kriegen wir neuen Nachwuchs in unser Autohaus, wenn ich mich recht entsinne. Ich war
aber,
leider nicht
aber dabei. Aber Konsumentinnen, also Menschen, die Autos kaufen oder Nachwuchs,
nee, der Autohausbetreiber.
Okay.
Der Autohausbetreiber selber.
Hat eine Nachfolge gesucht.
Nee, der hatte eine Nachfolge und der junge Nachfolger, der hat das, glaube ich, von seinem Vater übernommen. Wenn ich mich recht entsinne, aber ich will keinen Quatsch erzählen, falls er das mal hört an irgendeiner Stelle. Fakt ist, was bei denen das Spannende war, die hatten eigentlich eine andere Ausgangsstellung. Das ging um Nachwuchsakquise, wie bei ganz vielen auch Handwerksbetrieben sowieso. Und haben dann im Nachgang tatsächlich eine Agentur aus Dresden beauftragt, die du kennst, Chromatics, für, und zwar halte ich fest, nicht die Außenwerbung, und wir machen jetzt hier schicke Werbungssuchen, also, sondern für die Innenkommunikation im Unternehmen, wie die im Unternehmen miteinander umgehen. Weil es entscheidend ist dafür, neue Mitarbeitende zu gewinnen. Wenn du im Unternehmen gut funktionierst, dann kommen neue Leute dazu. Gute Dinge ziehen gute Dinge nach sich, und das war total spannend zu sehen, wie die auf einmal begriffen haben durch diesen Ein-Tages-Workshop. Also, ach, das mit dem Zettelkleben, das bringt ja was. Und dieses Brain-Gestorme und das Geordne und Gemache. Und das ist auf jeden Fall eine komische Technik, aber ich lasse mich mal drauf ein. Und dann kam halt was raus, wo die begriffen haben, okay, das ist deren Skill. Unsere Aufgabe ist es eigentlich sozusagen, Autos zu verkaufen. Und was die aber gut können, ist unsere Prozesse mal zu überprüfen dafür, dass wir uns wohlfühlen den ganzen Tag im Unternehmen und uns nie so. Das fand ich total interessant, dass sich sowas Du hättest eine Räuberpistole.
Nee, super Räuberpistole. Das ist aber die Räuberpistole, dass sie sich eine Dresdner Agentur geholt haben und keine aus Riesa.
Ja, tatsächlich ist es in Riesa auch gar nicht so einfach mit der Kreativszene. Ja. Das ist aber in Riesa tatsächlich nochmal ein besonderes Ding. In Meißen wäre es gegangen. Mhm. Sag ich mal so. Und es gibt auch bestimmte Agenturen im ländlichen Raum, die wir auch noch nicht auf dem Schirm haben. Es gibt auch coole Locations. Der Workshop beispielsweise war damals im Gut Gostewitz. Da hat ein Bildhauer eine ganze Scheune auch ausgebaut, hat da seine Bildhauerwerkstatt und vermietet es auch für coole Workshops, super mhm. coole Location. Da finden auch so immer mal wieder so Updates auch statt. Also es gibt da auch coole Akteure. Also Riesa zum Beispiel sitzt ein Kreativer in Beleuchter, der für Netflix so die ganzen Berlin-Produktionen mit ausleuchtet. Der wird halt in Riesa, aber weil es ihm dort gefällt. Und das heißt, seine Umsätze werden mit in unseren Statistiken erfasst. Da können wir das lobbymäßig gut benutzen.
Okay. Super. Ich würde mal zum zweiten Teil kommen, der mich auch interessiert. Jetzt haben wir...
Und an genau der Stelle machen wir eine kurze Pause. Denn im zweiten Teil soll es ja viel mehr um die Fragen der Vermittlung und der Bildung und des Studiums gehen und wie wir das eigentlich alles lernen. Und zwar dieses wandelwirksame Gestalten in den ländlichen Räumen und wer da eigentlich mitmachen darf und wer ist denn da vielleicht dabei, wenn es darum geht, dass im Rahmen eines Masterstudiums oder vielleicht ist es auch an der Friend Academy, wer weiß, umzusetzen und anzubieten. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich verweise gerne auf den zweiten Teil, der jetzt gleich kommt. Alles steht unten in den Shownotes, also vielleicht nicht alles, aber dann doch einiges. Und wir hören uns drüben auf der anderen Seite in Teil 2. Vielen Dank. Ciao.